Nach dem letzten Interview mit Philipp Dornhegge befinden wir uns jetzt quasi im Vorort, in den Banlieues von Münster, weit weg vom Zentrum. Wir befinden uns in Nottuln. Ich rede mit Bastian Eink und der wird mir und euch heute ein bisschen über Jugendbasketball in Nottuln erzählen. Bastian, wie lange bist du schon dabei? Wie lange bist du schon Teil der Jugendmannschaften des Vereins von Nottuln?
Ja, hallo erstmal. Gute Frage. Dann muss ich mal überlegen. Also ich habe ja angefangen mit einer Schul-AG und das wurde dann professionalisiert, sage ich jetzt mal. Und zuerst haben wir in Billerbeck gespielt, oder ich, mit einem Team. Das war vor Corona auf jeden Fall. Ich glaube, ein Jahr vor Corona. Unsere erste Saison wollten wir dann angehen. Das war dann auch noch, glaube ich, U12. Und dann kam die Pandemie und dann ja wurde die erste Saison komplett gecancelt. Und dann ja war dann die U14-Saison die erste damals unter diesen Corona-Auflagen. Und dann, ja.
Jeden Morgen vorm Spiel noch einen Test machen.
Genau.
Irgendeinen Test zum Zentrum finden, dass um 8 Uhr morgens aufwacht. Und
genau.
Dann,
ja. Irgendwo hingurken, Panik. Oh Gott, es hat eh wieder irgendwer was vergessen. Aber ja, hat doch irgendwie alles funktioniert dann.
Habt ihr viele Ausfälle gehabt in der Saison?
Nee, es ging eigentlich ganz gut.
Wir hatten auch keinen einzigen.
Ja.
Ne, in der ganzen Zeit, da war ich noch gar nicht als Trainer dabei, aber da hatten wir nie jemanden. Also es war echt absurd. Also ist mal jemand ein paar Tage vorher wegen der Grippe ausgefallen, aber wegen Corona ist dann nichts ausgefallen.
Nee, hatten wir, glaube ich, auch nicht.
Ja. Und dann, wann ist es dann zu Nottuln, von Billerbeck zu Nottuln gewechselt?
Ja, ich habe da mit einer U12 angefangen, U14, eine Saison U16 und dann bin ich, ich habe ja vorher auch noch in Münster gewohnt und dann sind wir irgendwann nach Nottuln umgezogen. Ja, und dann habe ich dann mal hier geschaut. Hier gab es auch schon eine Basketballabteilung, eine ziemlich kleine. Dann habe ich damals den Dietmar angerufen, der war da der Abteilungsleiter. Da stand auf der Homepage, ja, Trainer gesucht, Jugendtrainer gesucht. Da habe ich mich mal hier vorgestellt und dann haben wir das zusammen wieder aufgebaut.
Das heißt, es gab dann kein Team damals oder kein Team?
Doch, es gab zwei Teams, aber das waren die Damenmannschaft und die Herrenmannschaft, aber beide auch nicht im Spielbetrieb. Ich glaube, 2 Jahre zuvor gab es noch ein Jugendteam. Das ist dann aber auch, da ist dann der beste Spieler nach Münster gewechselt und der Papa war Trainer. Und dann hat es jetzt leider alles ein bisschen aufgelöst damals.
Und wie viele Mannschaften habt ihr jetzt? Also Jugendbereich erstmal nur?
Wir haben 8 Mannschaften im Jugendbereich, die auch alle spielen. Und dann noch diese besagten Damen- und Herren-Hobbyteams.
Das heißt, jetzt in einem Rahmen von 4 Jahren sind ungefähr 8 Mannschaften
dazugekommen. Ja.
Okay, und wie ist das alles auf einmal gekommen? Also war dann Nachfrage direkt so groß, dass ihr schnell viele Teams auffüllen konntet oder hat sich das eher langsam so entwickelt?
Ja, also peu à peu. Also es ging schon ziemlich gut los. Also als wir angefangen haben, kamen die Kinder echt relativ schnell dann für unsere. Damals war das ja U8, U10, so eine gemischte Mannschaft. Die meisten waren U10. Und dann haben wir eigentlich von da immer so weiter aufgebaut. Und ja, teilweise dann auch zweizügig, aber meistens ein Team pro Jahrgang, ne?
Und was sind so, also hattet ihr direkt Körbe, die man runterkurbeln konnte, oder hat sich das dann auch damit ergeben, sozusagen?
Ja, wir hatten direkt Körbe, das war total cool. Also hier die Hummelbach-Halle, wo wir auch unser Training abhalten, die wurde neu gebaut, war dann halt ziemlich lange gesperrt. Und ja, es gibt irgendwie so eine neue Hallenvorschrift, dass bei neu gebauten Hallen müssen die Körbe verstellbar sein. Und da hatten wir direkt Glück, dass dann halt eine Miss- und Dreifachhalle und alle 6 Seitenkörbe, die kann man verstellen.
Und ist die Halle nur für euch da quasi? Ist das eine Halle, die nur ihr nutzt oder ist das eine Halle, die ihr mit quasi allen Abteilungen in Nottuln teilen müsst?
Nee, also wir teilen alle Hallen, die wir haben, mit den Abteilungen. Also jetzt die Hallensportler sind ja die Handballer. Da gibt es ja auch 2 Vereine hier in Nottuln, also Nottuln und Darup, die ja auch sehr viel die Hallen nutzen und die Basketballer. Klar, die anderen Abteilungen nutzen die auch, die Fußballer, die Leichtathleten eher im Winter und ein paar andere Abteilungen sind natürlich auch noch dabei.
Und habt ihr genug Trainingszeiten oder ist das schwierig? Wann trainiert ihr immer jetzt zum Beispiel, du machst jetzt gerade die U12, wann trainiert ihr?
Wir trainieren Samstagmorgens um von 10 bis halb 12, was bald ja auch nicht mehr geht, wenn die Saison losgeht. Und montags von 15:45 bis 17:30. Ja, und das mit den Hallenzeiten ist auf jeden Fall immer ein stetiger Kampf. Ist echt schwierig, die Zeiten zu bekommen. Wenn jetzt die Saison losgeht, also ich will jetzt auch nicht zu tief einsteigen, weil da könnten wir nur darüber sprechen, den ganzen Tag. Wir hatten noch eine Zeit bekommen in einer Halle, die jetzt, da waren Flüchtlinge drin und die Halle wurde saniert. Und da hatten wir eine Zeit am Mittwoch bekommen, die uns dann wieder weggenommen wurde, weil ein Reha-Sport hatte die Zeit schon immer. Ja, und jetzt haben wir die nicht. Aber es geht jetzt eigentlich ganz gut, weil die gehen wohl immer ins Hallenbad. Und wenn jetzt das Freibad zumacht und das Hallenbad macht wieder auf, ist ungefähr dann, wenn die Saison auch startet, ne, dann können wir die halt nutzen am Mittwoch. Und dann haben wir quasi die Trainingszeiten montags und mittwochs. Und wenn kein Spiel ist, auch samstags. Wir hatten letztes Jahr auch donnerstags immer noch eine Hallenzeit. Da haben wir immer so eine Art Fördertraining, habe ich da mit Olli angeboten. Da haben wir dann so die stärksten Spieler aus den Jugendmannschaften immer eingeladen und haben dann mit denen noch so ein bisschen auch mehr Athletik und Koordination und so gemacht. Aber ja, die Zeit ist jetzt auch nicht mehr da.
Haben denn alle Teams 2 Einheiten so ungefähr oder?
Ab der U10 schon. Die U6 und die U8 trainieren nur einmal. Die U6, genau, die haben wir auch noch relativ neu. Die sind auch nicht im Spielbetrieb. Aber sonst haben alle 2 Zeiten. Aber auch viele am Samstag.
Und die U8 ist im Spielbetrieb auch?
Die haben wir jetzt angemeldet.
Okay.
Aber die spielen ja Turniere. Da sind wir auch noch nicht so richtig firm mit irgendwie. Das ist ja auch noch relativ frisch alles. Ne?
Ich glaube, da treffen sich immer 3 Teams und spielen dann, ne, dann hat jedes Team 2 Spiele an dem Tag, damit die Fahrten nicht so weit sind. Und ich glaube, so geht das rum. Und dann macht man irgendwie, hat man, glaube ich, 4 oder 5 Termine davon.
Oder ja, so, genau. Ne?
Das hatten wir letztes Jahr auch überlegt. Gespannt, ja. Ich glaube, das ist ganz locker und da können, glaube ich, auch dann einfach, wenn man merkt, mittendrin, das schafft man zeitlich nicht oder es ist zu viel, kann man sich da wieder abmelden. Das ist wirklich ganz gut organisiert und ganz entspannt. Oder einfach nur, dass die Kinder so ein bisschen ins Spielen reinkommen, genau. Und so. Aber klar, es sind natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht so viele U8-Mannschaften direkt aus Münster dann drin, sondern fährt man vielleicht auch mal, ja. Bis, keine Ahnung, Dortmund oder so. Da müssen dann die Eltern dann auch in dem Alter und so auch Lust zu haben.
Ja. Wir hatten jetzt mit Imbüren relativ viel gemacht. Da ist die U8-Trainerin, haben viel Kontakt damit, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, mit dem Trainer dort. Da waren auch ein paar Turniere, wo wir dann waren. Und hier, ne, beim Fun Cup haben wir ja auch bei euch mitgespielt. Also ein paar Turniere haben die schon gespielt. Mit Coesfeld machen wir manchmal Freundschaftsspiele. Also ein bisschen Erfahrung konnten die Kleinen schon sammeln. Aber ja, jetzt schauen wir mal, wie das mit diesem Turnierformat da so abläuft, ne?
Ich denke, das ist ganz gut, aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn man in der U10 erst Spielbetrieb hat. Also die U8 ist ja wirklich so eine reine Ausprobungsphase.
Ja.
Es gibt natürlich dann immer Kinder, die schon da das super schnell für sich entdecken und Bock haben, aber in den meisten Fällen ist es ja auch okay, wenn man in der U10 dann im ersten Jahr dabei ist, dann entwickelt sich das und dann kommt es halt sozusagen. Ne? Das ist ja, glaube ich, dann manchmal auch nicht so wichtig. Ja, wobei es aber cool ist, dass es angeboten wird.
Ja, ich finde es auch eigentlich ganz cool. Ich kenne es ja vom Fußball, also unser Sohn hat ja auch ziemlich lange Fußball auch gespielt und da gab's ja auch immer diese Kinderturniere, diese Mini-Turniere, 3 gegen 3, ne, immer ganz viele Spiele, also diese Spielfeste. Und das finde ich eigentlich total cool für die Kleinen, ne, dass sie dann nicht auch nur ein Spiel haben und dann, ne, es geht's um Gewinnen oder Verlieren, da hat man ganz viele Chancen und Niederlage ist dann eigentlich egal, weil es direkt weitergeht und so, dass sie einfach so ins Spiel reinkommen dann. Das fand ich da beim Fußball immer cool.
Ich finde, dieses Turniersystem wäre durchaus für die U10 und die U12 auch noch machbar. Ne? Also ich habe jetzt selten Teams gesehen in dem Alter, die sagten, oh, wir können nur ein Spiel am Tag machen. In den meisten Fällen könnte man das so machen, aber es ist wahrscheinlich dann von der Organisation her mehr Aufwand. Aber ich fände es auch cool, ne? Da spart man natürlich Sprit und so und kann einfach irgendwie, hat ein bisschen mehr Zeit danach, weil sonst ist es ja auch so, man fährt hin, klar, hat das Warm-up, nach dem Spiel von alle irgendwie nach Hause, da hat man dann wenig Zeit zur Reflexion oder so oder um über was zu reden. Wahrscheinlich ist es so, dass wenn man jetzt direkt danach nochmal ein Spiel hat, wo man sagen kann, okay, hört mal, wir haben ja das und das gerade gehabt, lass uns mal versuchen, das jetzt besser zu machen. Und man hat direkt dann wieder ein Spiel, in dem man sehen kann, ob man das umsetzen kann. Ist ja auch total gut.
Ja, das stimmt.
Vielleicht kommt das ja noch, mal schauen. Also ich fände es eigentlich total gut, aber man kann es natürlich andersrum auch in der Vorbereitung machen. Da kann man dann ja auch sagen, komm, wir laden 3-4 Teams ein, wie es dann ja auch geplant ist dann. Ne? Und wenn jetzt, also Hallenzeiten sind ein Problem, sind Trainer ein Problem oder ist das, habt ihr da eine gute Truppe zusammen und keine Probleme?
Ja, klar, das ist natürlich auch immer ein Problem, aber da haben wir jetzt echt eine gute Truppe zusammen. Und ja, also ich würde sagen, wenn man so mit den Kleinen anfängt, dann ist es viel leichter, an Trainer zu kommen. Das sind natürlich meistens dann die Eltern. Aber bei den Kleinen gibt's einfach nicht diese große Scheu. Oh, ich kann das nicht. Basketball ist total kompliziert. Ja, die viele von den Trainern, gerade bei den Kleinen, die kommen jetzt auch nicht unbedingt vom Basketball. Aber da würde ich auch sagen, mittlerweile, dass das relativ egal ist. Wir bieten dann ja auch immer so kleine Fortbildungen an für die Coaches. Und da ist so das Menschliche viel wichtiger eigentlich, ne? Dass die so einen guten Draht haben zu den Kindern und den Kindern Spaß vermitteln daran. Da braucht man jetzt nicht bei der U8, U10, U12 die riesen Basketballkenntnisse. Das geht auch so, wenn man halt so ein paar Leute dabei hat, ne? Die einen da so ein bisschen anleiten. Also da würde ich auch alle motivieren, das einfach mal zu probieren. Also da braucht man wirklich keine riesen Vorkenntnisse.
Ja, das sehe ich auch so. Dass im Endeffekt kann man sich da reinarbeiten. Man lernt dann genauso wie die Kinder mit jedem Spiel die Regeln. Und so genau muss man das auch gar nicht wissen. Das ist eigentlich, ist es dann schon ab einem gewissen Punkt auch selbsterklärend. Und ich sag mal, wenn man jetzt motivieren kann, ist das in der U10 auch schon eine Menge. Wenn man dann noch ein bisschen eine Idee hat, wie man spielen will, und dann ist das schon fast zu viel.
Ja.
Das muss man auch sagen so. Ne? Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk.
Genau. Und das ist ja eigentlich, wenn man dann U14, U16, jetzt sag mal so auf ein Kreisliga-Niveau, ne, da kann man das auch dann so weitermachen, weil im Grunde, ne, was wir jetzt in der U12 machen, das macht man dann fast ja weiter bis in die U16, würde ich sagen, jetzt in der Kreisliga, bis es dann so einigermaßen funktioniert. Das ist ja auch kein Hexenwerk da, ne?
Nein, und ich meine, wenn man es jetzt mal realistisch betrachtet, ist der Unterschied, glaube ich, auch zwischen einem Kreisliga-Training und dann vielleicht einem Oberliga- oder Regionalliga-Training, liegt natürlich bei vielen Coaches in der Erfahrung oder im Trainerschein. Aber wenn man jetzt sich da selber informiert, wenn man sich da hinsetzt, dann gibt es im Internet so viele Möglichkeiten, sich da irgendwie weiterzubilden, dass man auch da reinkommen kann. Ne? Hast du da irgendwie so Seiten, die du selber dir anguckst, wo du sagst, da bist du total, da schwörst du drauf oder so?
Ich würde sagen, so ich bei Instagram folge ich so ein paar Sachen und speichere mir dann auch immer vieles ab. Man hat natürlich so angefangen mit den Sachen, die man selber irgendwie so noch kannte damals oder aus der Uni, was wir da im Studium hatten. Ich schaue mir ganz gerne diese Sachen von Transforming Basketball an. Weil ich den Ansatz total gut finde, dass man alles relativ spielnah macht und nicht nur, nur vorm Shooting oder so, sondern auch immer vorher noch mit einem Dribbling oder sowas, dass man ja die meisten Sachen auch so lernt, wie man sie nachher auch anwenden muss und nicht nur so komplett ohne Gegenwehr. Das finde ich immer ganz cool. Und ansonsten, kriegt man ja vieles reingespült und ich finde, man kann auch mittlerweile so ganz gut unterscheiden, was sind jetzt gute Übungen, was kann ich reinbringen und dann sortiere ich mir die so. Ich hatte ja auch mal Bücher früher, aber da gucke ich eigentlich mittlerweile kaum noch rein.
Ich finde das auch total schwierig, anhand von Büchern zu sagen, ob das wirklich zu einem Team passt. Also ich finde, das macht das auch oft, dass ich mir Sachen bei Instagram angucke, weil dann siehst du auch so ungefähr das Skillset, das die Spieler haben, die diese Übung machen. Und manchmal sind da halt wirklich so absurde Übungen, die man halt wirklich, wo man einfach sagen kann, okay, das kriegen unsere Jungs oder Mädels nicht hin. Das ist zu kompliziert. Ne? Und manchmal kann man es dann auch einfacher machen, so ein bisschen, ne? Und dann sagen, okay, ich nehme nur den Teil raus oder so. Aber ich finde das auf jeden Fall total hilfreich, einfach zu gucken, was andere machen. Und dann zu sehen, damit es dann so ein bisschen spannend bleibt und die Übungen sich nicht zu oft wiederholen.
Ja, ich mische die Sachen auch immer so ganz gerne. Ne? Ich finde, klar, ist es super, wenn die schon einigermaßen können, dass man dann alles spielnah macht. Aber es geht natürlich auch nicht bei jedem. Wenn jetzt neue Kinder dazukommen, dann müssen die natürlich auch erstmal lernen, wie geht jetzt überhaupt so ein Wurf grundlegend, ne? Oder ein Korbleger. Da mache ich natürlich nicht beim Anfänger, dass er dann direkt Korbleger irgendwie gegen ein Abwehrspieler macht oder so, das wird ja nicht funktionieren. Aber sobald die halt die Grundform so drauf haben, dann würde ich echt immer schon gucken, ne, dass die da so ein bisschen mehr gefordert werden und nicht immer nur diese gleiche Patterns da abspielen, ne, ohne Gegenwehr.
Wie ist das Training grundsätzlich aufgebaut? Gibt es Sachen, die du immer machst, Sachen, die du nie machst, Sachen, die sich total bewährt haben oder so? Ist da irgendwas so?
Ja, also der Aufbau, also so mein Background ist ja, ich bin ja auch Sportlehrer, ne? Das hat mir, finde ich, auf jeden Fall total geholfen, ne? Wie man halt so ein Training aufbaut oder so eine Stunde halt. Ja, jetzt ganz grob natürlich irgendwie erstmal so Warm-up-Einleitung und dann gucken wir ja, was wollen wir heute besonders in den Fokus rücken im Hauptteil. Und dann macht man da halt Spiele oder Übungen zu und dann am Ende auf jeden Fall immer auch ein Abschlussspiel, wo dann die Sachen dann auch drin vorkommen, die wir im Hauptteil dann mit den Kids gemacht haben und dann ja mit so, meistens dann mit so Verstärkern irgendwie dabei, ne? Wenn wir jetzt irgendwie Offensiv-Rebounds oder so gemacht haben, wenn du dann einen bekommst, dann, keine Ahnung, gibt's irgendwie 3 Punkte oder sowas dazu, nehmen wir jetzt als simples Beispiel. Also der grundlegende Ablauf ist eigentlich immer gleich, auch die Begrüßung und so weiter, ne? Dass wir da so Rituale haben, dass die Kinder auch immer wissen, was los ist, wo sind wir gerade. Und dann probiere ich mir die Übungen dann immer so aufzubauen, dass wir im Warm-up auch schon irgendwie was machen, was auch so ein bisschen auf die Sachen vorbereitet, die im Hauptteil drankommen. Aber kann natürlich auch mal sein, dass wir einfach irgendwie einen Jokerball oder einfach irgendwie so ein kleines Spiel dann aus Jux dann machen am Anfang. Und dann ja im Hauptteil bei den Übungen probiere ich es eigentlich immer so zu machen, dass wir so mit so Schichten, mit so Layern arbeiten, dass wenn wir irgendein Spiel anfangen, jetzt keine Ahnung, zur Help-Defense haben wir jetzt letztens geübt, dass man so leicht beginnt, wo alle noch mit drin sind und dann Sachen dazu packt, damit es komplexer wird, ne? Dann reduziert man auch so ein bisschen die eigene Sprechzeit, weil das finde ich immer so ein, ja, gerade wenn man neue Leute dabei hat, die reden immer viel zu viel im Training. Und das können die Kids ja gar nicht aufnehmen. Deswegen probiere ich echt immer wenig zu reden und dann besser erstmal mit einer Grundform anzufangen. Ne? Die läuft dann und dann packt man was dazu. Und dann hat man schon seinen Redeanteil auf jeden Fall ein bisschen gestretched und insgesamt minimiert. Und manchmal machen wir es dann auch so, dass wir die Kids dann in Gruppen einteilen. Ne? Wir sind ja meistens zu zweit, Steven und ich beim Training. Und dann machen wir irgendwie 3 Gruppen, oft dann auch nach Leistungsniveau und dann ja haben dann meistens die Gruppen auch andere Layer oder Schichten, an denen die arbeiten. Vielleicht ist dann eine Gruppe von den mit den Anfängern, die bleiben einfach in dem ersten Layer drin, üben das weiter oder kriegen da eine kleine Änderung rein und je nach Lernfortschritt der Gruppen kriegen die dann halt da noch mehr Sachen rein. Das ist auch dann so ein bisschen individueller für die Kids dann gemacht wird. Ne? Und dann gehen wir halt immer rum und schauen, wie es läuft. Aber also ich finde, unsere sind da auch schon sehr selbstständig. Ne? Und wir probieren dann auch immer, die auch so mitreden zu lassen, dass die dann auch mal was haben wir gemacht, wie geht das nochmal, dass die das auch erklären und auch überlegen, ja, was könnten wir noch machen, wie könnten wir das Spiel näher machen, dass die Kids auch so schon mitdenken und selber überlegen, wie könnten wir uns die Übung anpassen, ne? Dass es nicht immer von uns dann so vorgegeben ist, dass die einfach auch mit im Thema sind.
Ja, das fördert so eine Selbstständigkeit.
Ja, und auch so die Spielintelligenz, dass die dann auch so wissen, ne? Was passiert jetzt, wenn ich da rüberlaufe, ne? Was löse ich damit vielleicht aus im Spiel und so. Und da ich denke auch, also oder ich merke auch, dass das bei denen ankommt, ne? Dass die dann einfach schon wissen, was sie auch ohne Ball so quasi bewirken können. Jetzt, ich sag mal, beim Spacing Räume für andere machen oder was mache ich, wenn jemand mit dem Ball dahin läuft und ich stehe da, was kann ich dann machen und so, dass man das so schon mit reinbringt.
Und gibt es sowas, was es nicht gibt beim Training bei dir, oder das gibt's nicht? Also das, was weiß ich, einfach spielen oder also ohne Vorgaben oder sowas oder keine Ahnung?
Ja, einfach Spiel machen war eher selten.
Okay.
Weil dann vielleicht manchmal beim Abschlussspiel, dass sie dann einfach auch mal, ne? Einfach mal spielen. Am Anfang, ich finde es immer ganz cool, wenn die so ein paar Minuten vorher in der Halle sind, dann können sie natürlich auch einfach da noch irgendwie ein bisschen rumwerfen, was sie wollen und so. So Bestrafung machen wir eigentlich gar nicht mehr. Also irgendwie, du musst jetzt hier keine Ahnung, 50 Liegestütze machen oder so. Ja, das funktioniert nicht, finde ich. Habe ich mal so bei den Älteren, bei der U16 oder so mal gemacht, aber irgendwie, ich weiß nicht, das habe ich mir so abgewöhnt, dass, ja, dann haben die eher keine Lust mehr drauf und so, und das ist ja irgendwie das Wichtigste. Aber das probiere ich so, ne, so stumpfe Bestrafungen irgendwie.
Das kann man ja, also ich finde, das ist okay, wenn das so humorvoll ist.
Ja.
Also, ne, okay, wenn ihr jetzt den nächsten Korbleger wieder daneben nichts macht, zu 5 Liegestütz, aber,
ja,
dann,
so.
Aber dann halt nicht so, du bist doof oder nicht, ja. Also, einfach so lächeln, das kann, ist halt einfach so. Manche,
ja, so als Wetteinsatz vielleicht.
Genau, ne? Sowas, genau. Ja. Das haben wir heute noch gemacht, wir haben heute noch einfach gegeneinander gespielt, immer bis 7 und wer halt, ne, je nachdem, wenn du halt mit 2 Punkten verlierst, dann musst du halt 2 Liegestütz machen oder wenn er halt, ne, aber sowas halt immer dann auch mit Spaß. Und wenn einer das dann nicht richtig macht, dann macht er das halt nicht richtig. Ist so eine Pfeife dabei?
Nee.
Nicht? Okay.
Habe ich in der Schule auch nie. Also ich habe eine am Schlüsselbund, aber ich benutze die nie.
Hm.
Ja, ich probiere erstmal immer einfach den Arm hoch zu machen, dass die das checken und dann kommen. Oder dann halt irgendwie von 5 runterzählen oder so.
Hm.
Das klappt eigentlich immer ganz gut. Also mir ist halt auch immer wichtig, dass wenn wir dann was erklären, dass auch alle den Ball festhalten, keiner mehr wirft und so. Ne, das, ja. Das ist ein frommer Wunsch von mir. Das klappt leider immer noch nicht. Ja, da sind wir eigentlich so, dass die auch wirklich zuhören müssen. Damit alle beim Thema auch bleiben.
Und habt ihr so ein, also du sagst ja, ihr macht so Fortbildung auch für die Coaches. Das heißt, so mehr oder weniger ist so dieser Trainingsgedanke ist bei den Coaches dann auch ähnlich sozusagen. Oder sagst du, dass jeder macht so ein bisschen, was er will, oder ist das?
Also wir haben so ein Spielkonzept, wie wir halt so ungefähr spielen wollen, damit auch die Leute, so, ich finde das immer ganz gut, dass man so eine Orientierung hat, ne? Gerade wenn man jetzt anfängt so als Trainer, wir haben ja auch so, ne, Jugendspieler, ich weiß ja selber auch noch, wie das war, als ich angefangen habe, da fand ich das schon, ne, dann redet man ja auch viel mit anderen oder ja, machen wir ja auch immer noch, ne, dass man sich einfach so austauscht und das ist schon cool, wenn man einfach so hat, ja, was sind so überhaupt die Basics, die wir hier haben, die wir vermitteln wollen, die dann auch von der U8 haben wir nochmal so rausgenommen, da ist ja noch sehr spielerisch, erstmal so Grundbewegen und so, aber ab der U10 halt dann so hochwachsend, was die halt so für Skills lernen sollen und ja, wie so die ganz grobe Spielidee ist, damit man einfach mal so weiß, ja, was sollen wir überhaupt mit den Kindern machen, dass man nicht immer das Gleiche, ne, dass du jetzt nicht irgendwie jede Woche nur BAM spielst oder so oder immer Achterlauf machst oder irgendwie sowas.
Ja.
Damit das alles so ein bisschen zielgerichteter ist, so ein bisschen wie so ein Lehrplan, ja, so ist jetzt kein Riesenteil so, ne, aber ne, ich hoffe, dass das dann so ein bisschen Anhaltspunkte gibt, was man so machen kann, ne? Dass man so einen Blick hat, ja, ne, daran können wir arbeiten.
Ja, wenn man sowas im Blick hat, dann ist es ja auch einfacher, wieder Leute zu holen, die halt wieder das vorher noch nicht gemacht haben.
Ja,
und sagen, okay, gut,
genau.
Ich kann mich zumindest daran orientieren, weißt du ungefähr, wo es hingeht halt.
Ja.
Weil natürlich dann auch, wenn jetzt mal ein Junge von der U12 in die U14 wechselt und den Trainer oder die Trainerin wechselt, dass dann immer noch das Gleiche gespielt wird und nicht halt quasi sich komplett umstellen muss oder so. Ne?
Weil wir natürlich auch immer probieren, so die, ich sag mal, die starken U14-Spieler sollen jetzt bei der U16 schon reinschnuppern und so.
Mhm.
Und dann hilft es natürlich den Kindern total, wenn die wissen, ne, was von denen da verlangt wird und da nicht auf einmal was ganz anderes gespielt wird, das hilft dann ja allen. Ne? Dann gibt's einfach eine viel größere Klarheit für alle. Und dass nicht jeder so sein eigenes Süppchen ankocht. Klar macht jeder Trainer, ja, ne, man immer mal so Sachen, auf die man vielleicht mehr Wert legt, aber so im Großen und Ganzen sollte das halt schon passen. Ja, wir hatten zum Beispiel mal, dass dann jemand von den, der bei den Herren spielt, trainiert und aber dann gar nicht so mit den Mini-Regeln und so vertraut ist und auf einmal wird dann nur noch Post-Up trainiert und so. Und alle, ne, ganz viele in der Zone, das ist ja genau das, was wir ja nicht wollen. Wir wollen ja Platz in der Zone schaffen und dann, wenn man dann sowas hat, dann ist es dann auch für die Leute dann, die anfangen, einfach leichter so, ne.
Wie viele Kinder sind jetzt in deinem Team gerade? Also
wir haben jetzt 15 Kinder. Also ich habe gerade die U12. Wir hatten echt einen großen Umbruch letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir noch 2 Mannschaften in der U12. Aber da so viele in die U14 hochgewandert sind, hat das nicht mehr gepasst. Und jetzt haben wir nur noch ein Team, was ja natürlich relativ schwierig dann ist, weil so das momentane Leistungsniveau total auseinandergeht einfach. Und es gibt wirklich Kids, die haben noch nie ein Spiel gemacht oder hatten jetzt gerade ihre ersten, ne, Freundschaftsspiele, und welche, die spielen halt schon, ja, fast 4 Jahre, ne, die dann schon ziemlich weit sind. Und das ist dann gerade echt schwierig, das so unter den Hut zu kriegen, ne? Das war letztes Jahr auf jeden Fall deutlich einfacher.
Und von den 15, also wie viele, also wenn du jetzt sagst, einige haben noch gar nicht gespielt, plane ich, wie viele von denen wirst du dauerhaft einsetzen, beziehungsweise mit wie vielen Kindern fährst du zu einem Spiel in der, also in der U12 jetzt?
Also wir haben gesagt, dass wir so im Normalfall 9 Leute mitnehmen wollen. Aber wenn wir jetzt wissen, ja, das ist ja immer so eine Wundertüte jetzt, ne? Wenn man es besser einschätzen kann, würden wir auch mehr dann mitnehmen. Aber so generell 9 Leute, damit alle auch genug spielen können. Und ja, also mit 12 Leuten finde ich es immer total fürchterlich. Da ist dann so ein reines Tetris, dass alle auch auf die beiden Einsätze kommen. Und da kommt dann auch gar kein Spielfluss so für die Kinder zustande, ne? Denn keiner kommt irgendwie so richtig ins Spiel rein. Hatten wir ja auch schon öfters. Deswegen sind so, ne, 9 Leute eigentlich schon ganz cool.
Finde ich auch, zumindest in dem U12-Bereich, die richtige Zahl.
Ja.
Also 10 ist noch so, ne, also
Ja.
10, zwischen 8 und 10 sozusagen, je
Ja,
nachdem, was
genau.
man auch weiß, was, also wo es hingehen soll. Und dann 12 kann man machen, wenn man sich halt sehr, sehr sicher ist, einfach, dass es locker runterläuft, ne.
Ja,
So würde ich das sehen.
genau.
Das heißt aber dann natürlich auf der anderen Seite auch immer, dass dann 6 aussetzen müssen, was natürlich auch eine hohe Zahl ist,
Ja,
sozusagen,
also wir haben das mit den Eltern auch schon im Vorfeld mal
ne.
kommuniziert, ne, dass nicht
Ja.
alle im Spielkader drin sind, dass erstmal ja so ein gewisses Niveau erreicht werden muss. Das ist natürlich so ein bisschen ja schwierig halt, aber das ist gerade leider so. Und wir spielen ja, wir sind ja in der Landesliga geblieben. Und ist dann natürlich schon so ein relativ großer Schritt, wenn man noch nie gespielt hat, dann direkt da anzufangen. Das wäre natürlich viel besser für die Kids, wenn die in der Kreisliga spielen könnten. Ja, aber das geht nicht. Aber deswegen haben wir jetzt ganz viele Testspiele gemacht, auch gegen Kreisliga-Teams, damit die jetzt auch viel Praxis bekommen. Und dann, ja, hoffentlich dann in den Kader rutschen können, ne?
Also jetzt, Stand jetzt sind es dann 12 oder wie viel die fest, also die jetzt
Ja,
erstmal,
genau.
okay,
Ja.
ja gut. Ja, das ist total schwierig, keine zweite Mannschaft zu haben, weil
Ja.
das halt natürlich auch heißt, selbst wenn sie dann irgendwann gut sind, und dann kann sie dann mitnehmen, so, dann ist es immer noch wenig Spielzeit halt, so wenig Erfahrung, ne, das ist
Genau.
einfach so, das ist.
Aber wir haben gesagt, ne, wir nehmen die jetzt alle mit auf. Ne, man kann jetzt ja nicht die nach Hause schicken und sagen, ja, geht jetzt gar nicht mehr. Ja, dann lieber jetzt diesen Weg. Ja, ist natürlich beim kleinen Verein schwierig. 2 Teams wären natürlich besser gewesen, aber das wäre dann auch zu riskant. Dann wäre die Personaldecke wieder sehr, sehr eng. Und unsere U10 ist auch schon relativ jung. Das heißt, von da können wir jetzt auch, da haben wir noch so ein paar Leute, die auch noch mal schnuppern können, aber das sind dieses Jahr auch nicht viele, weil die letztes Jahr schon super jung waren und dieses Jahr auch noch. Also die sind fast alle im jungen Jahrgang da auch noch.
Ja, also wie gesagt, das ist dann eine schwierige Situation, aber wenn man dann schon den Punkt hat, dass man nicht genug Kinder hat und man dann hingeht und sich entscheidet, okay, wir wollen das machen, dann müsste man ja eigentlich noch Kinder suchen halt
Ja,
quasi.
genau.
Und im nächsten Schritt, und das ist ja das, was die meisten Vereine haben, ist, dann muss man ja quasi im nächsten Schritt aber auch für das Jahr danach wieder mehr Trainer haben und wieder, das baut sich ja immer so auf. Ne? Wenn man dann einmal quasi 2 Teams hat, dann muss man dann ja immer die nächsten Jahre eigentlich auch 2 Teams haben. Oder man muss halt in diesen, muss irgendwann so eine doofe Entscheidung treffen und sagen, okay, es tut mir leid, 10 Kinder, für euch haben wir jetzt kein Team oder so.
Ja.
Ne? Allerdings ist das, glaube ich, manchmal auch nicht anders machbar. Also ich weiß, ich habe jetzt letztens mit der Sportbüro in Kinderhaus gesprochen, und die, allein im Fußballbereich haben die 200 Namen auf der Warteliste. Das sind ja schon, ne, das sind 15 Teams oder sagen wir 10,
Ja.
12 Teams sind das, ne, die nur auf der Warteliste sitzen.
Ja,
Habt ihr denn jetzt dann so gesagt, okay, habt ihr eine Warteliste? Habt ihr dann einen Überblick, wie viele Kinder noch wollen? Oder sind alle, ist jeder, der in Nordwürttemberg Basketball spielen möchte, auch quasi mehr oder weniger bei euch, wenn er denn will?
Bei uns jetzt schon, bei den Kleinen gibt's auf jeden Fall Wartelisten. Aber bei uns, es hatten jetzt noch ein paar angefragt. Die haben jetzt auch mal so zum Probetraining eingeladen. Ja, also, aber eine Warteliste gibt's jetzt bei uns nicht mehr. Die haben wir alle eingeladen.
Ja, ich habe da aber nicht, also ich hatte immer die Sorge, wenn man sie dann einlädt
Ja.
und dann am Ende sagt, sorry, ist ja fast noch blöder halt,
Ja.
als zu sagen, wir haben nichts, ne? Und das kann man aber auch nie einschätzen, ob da jetzt, ne, der neue Wemby auftaucht oder ob halt jemand kommt, der wirklich
Genau.
einfach, ne, und man, das Problem ist halt, dass man es auch nie sagen kann, wie sich's entwickelt. Natürlich, manche Kinder machen wahnsinnige Fortschritte in kurzer Zeit, aber ja, man weiß es einfach vorher nicht.
Ja, wir haben auch manchmal dann Kinder, die eigentlich schon in der U12 sein müssten, jetzt Anfängerkinder, aber die Freunde in der U10 haben, dann haben die auch damit trainiert, um erstmal überhaupt so, ne? Den vielen geht es ja auch einfach erstmal so um einfach nur Sport machen, dann sind die Spiele erstmal egal, ne? Dann kann man das so ja auch noch irgendwie lösen. Aber klar, das ist, hat glaube ich jeder Sportverein diese Problematik, ne? Dass man nicht alle aufnehmen kann oder dann immer nach der Saison, wie geht's nächstes Jahr weiter, ne? Dann sagt der Trainer, ich habe keine Zeit mehr, neuer Job oder mach eine Pause, ne? Das ist ja immer
Ja.
schon eine Herausforderung, das alles so am Laufen zu halten.
Wie viel Kinder habt ihr jetzt in allen Teams? Weißt du das ungefähr?
Boah, das ist eine gute Frage. Auf der letzten Versammlung da war die Statistik nicht da, aber wir haben auf jeden Fall echt immer, also seit wir Nordtun das wieder ein bisschen größer aufgezogen haben, immer echt richtig gute Zuwachszahlen in der Basketballabteilung.
Also ich meine,
Also
bei 8 Teams hast du, glaube ich, gesagt, sind's, würde man ja mit ungefähr 100 Kindern rechnen, wahrscheinlich.
ja, irgendwie so vielleicht, ne, 12 bis 15 Kinder pro Team. Ungefähr bei U14 haben wir eine Jungs- und eine Mädchenmannschaft. Haben wir jetzt letztes Jahr angefangen, weil es so viele Mädels waren. Aber die Mädchenmannschaft ist auch so ein bisschen weitergegriffen. Ne? Da sind auch Mädels dabei jetzt aus meinem Team. Ich habe zwei richtig starke Mädchen, die spielen auch schon bei der U14 dann mit. Und ja, dieses Jahr haben wir die auch außer Konkurrenz angemeldet, weil zwei Mädels schon jetzt eigentlich U16 spielen müssten. Ne? Aber die gerne zusammenbleiben wollten und jetzt, ja, wir jetzt nicht wegen zwei Mädels im jungen U16-Jahrgang die ganze Truppe dann auf U16 hochstocken. Das geht dann auch nicht mehr. Ne? Und für die ist es einfach das Wichtigste, dass sie einfach zusammenspielen, ob man da jetzt außer Konkurrenz spielt oder nicht. Das hat Lüdinghausen letztes Jahr auch gemacht bei den Mädels in der Liga. Ja, das hat auch gut geklappt.
Das ist ja auch eine nette Idee, auf jeden Fall,
Genau,
finde
dass sie
ich.
überhaupt spielen können. Ne? Bei den Mädchen ist ja eh leider noch ein bisschen weniger los als bei den Jungs, obwohl das jetzt ja auch echt richtig cool angezogen hat, finde ich.
Ja, also ich glaube, ich habe jetzt gerade bei uns gesehen, die U18 weiblich, ich glaube, die haben 12 Teams in der Liga. Also die haben 22 Spiele, ne?
Das ist
Also
echt cool,
inklusive,
ja.
das ist echt eine Ansage. So, das ist wirklich eine Saison,
Ja.
ne? In der Kreisliga teilweise hat man dann ja nur 5, 6 Teams, ne, weil immer die Hälfte zurückzieht oder so. Da wird es dann wenig, aber bei den Mädels jetzt, finde ich echt cool.
Ja.
Und das merkt man, glaube ich, generell, dass das so. Also ich meine, habt ihr das so nach der WM und EM gemerkt, dass dann viele Anmeldungen kamen? So, also
Ja. Auf jeden Fall.
ne, also wir hatten das so nicht so stark, wir hatten immer viel Zulauf, aber das schon. Ist die Frage jetzt, ne, was nach der FIFA, nach der Frauen-WM jetzt im September, ob da auch nochmal so ein Zuwachs kommt halt.
Das glaube ich fast leider nicht, weil das ja medial wahrscheinlich nicht so sehr im Fokus stehen wird. Das werden ja die Basketballer mitbekommen, ne? Und sonst ein bisschen wahrscheinlich, ne? Aber das ist ja leider noch nicht so wie beim Frauenfußball, der ja jetzt schönerweise ein breiteres Publikum gefunden hat, ne? Ich meine, die WM ist natürlich ziemlich gut angenommen, ne? Fast ist ja auch schon viel weg
Ja.
an Tickets und so, das ist natürlich top. Man kann es ja auch bei Magenta Sport sehen, aber wie gesagt, ne, ich hoffe natürlich, dass viele zugucken. Wir sind ja auch da.
Ja.
Aber ja, mal gucken. Natürlich schön, wenn noch welche kommen.
Das Problem, ich meine, das war ja selbst bei den Herren so, dass die Spiele erst spät übertragen wurden. Selbst da wurde ja die Gruppenphase nicht übertragen. Was war das ab? Halbfinale hat RTL übertragen oder Viertelfinale? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das war ja selbst da nicht, ne?
Ja, wir haben jetzt auch so ein WNBA League Pass. Ich probiere auch immer mit meiner Tochter so ein bisschen da reinzugucken, dass sie nicht auch immer nur die Männer sieht, ne?
Ja, Vorbilder
Ja,
ist
ich
total
finde das
wichtig,
eh
ne?
total cool, jetzt auch bei, also jetzt in unserer in unseren Ligen, ne? Wir haben ja auch hier in der, war das letztes Jahr mit unserer U12, ne? Da waren ja das reine Mädels-Team vom UBC bei uns in der Liga und die haben da ja alle komplett rasiert. Das finde ich auch einfach für die Jungs so ein gutes Learning, ne? Dass die auch alle nicht so durch die Welt gehen und sagen, ja hier, wir spielen jetzt gegen Mädchenteam, hahaha, so, ne? Die haben auf jeden Fall alle jetzt, die Jungs, die dabei waren, alle, glaube ich, mehr Respekt vor den Mädels.
Ja.
Ne? Und das ist schon ganz cool. Auch die Mädchen, die bei uns im Team sind, das ist auch gar kein Problem. Das ist, finde ich, schon echt cool.
Aber jetzt haben wir 100 Kinder. Wie viele Coaches für 100 Kinder?
Ja, auf jeden Fall immer 2 pro Team. Mhm. Manchmal auch mehr. Bei der U10 sind jetzt sogar 4 Coaches. Das ist total super. Und ja, wir probieren dann auch immer so zu kooperieren. So, ne, meine Idealvorstellung ist ja echt immer so, dass wir dann die Dreifachhalle haben und dann links ist U10, in der Mitte ist U12 und dann daneben nochmal U12-2, so war es letztes Jahr. Und da kann man echt immer super, ne, die Kids dann auch so ein bisschen, ja, jetzt macht ihr mal damit, dann mal damit.
Mhm.
Das ist immer total cool. Wir machen gerade zum Beispiel ganz oft so Abschlussspiel, dann spielen unsere Rookies gegen die U10-Spieler und so, dann hat man dann so ein schönes Level drin. Das ist immer cool, wenn man da so ein bisschen tauscht. Wir haben jetzt auch wieder ein paar Jugendspieler gewinnen können als Coaches, die jetzt die U16, das heißt Jugendspieler, die sind jetzt auch schon erwachsen.
Also ehemalige Jugendspieler.
Ja, genau. Oder ein Jugendspieler, einer, der ist jetzt bei den Herren und in der U20, die sich jetzt auch gegründet hat dieses Jahr. Ja, und das ist so ein bisschen das Ziel, was wir oder was ich auch immer so probiere, irgendwie hinzubekommen, dass wir die Jugendspieler irgendwie so weit kriegen, dass die auch sagen, ja komm, ich mache jetzt mal was, ich mache das Team. Und dass wir dann quasi aus uns selber auch Coaches generieren können, ne? Nicht immer nur die Eltern das irgendwie machen müssen. Das, wie gesagt, das ist ja gerade bei U16 und so, es ist schwierig dann, ne? Kann ich natürlich auch verstehen, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, Faustball, meinen Sohn Faustball spielen würde und hier kommt, mach's jetzt mal U16 Faustballtrainer. Ja, ne?
Ja.
Ist man jetzt auch nicht so drin. Das ist einfach schwierig. Deswegen brauchen wir da echt die Jugend, dass die da auch was machen.
Es ist natürlich auch in dem Alter noch schwieriger als quasi, weil so während bei der U10 oder U12 dann Kinder oft noch sagen, ja, mein Vater ist ein Coach oder so, während das, glaube ich, in der U16 auch einfach viele Jungs und Mädels einfach nicht wollen, sozusagen.
Ja, genau.
Ne? Dann kommt ja irgendwann auch einfach so ein Punkt, wo man sagt, so, ich will mich davon ein bisschen distanzieren. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch schwieriger dann werden, so eine Konstellation noch herzustellen. Wir haben da Probleme mit, so mit den Jungs, obwohl wir ein paar haben, die das wirklich richtig gut machen. Aber im Großen und Ganzen ist das noch schwierig. Aber vielleicht ist das auch eine Kultur, die man entwickeln muss.
Ja.
Dass vielleicht der Erste erzählt, das bockt doch und man wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld dafür kriegen.
Leider nein. Das
echt?
Sind wir auch so dran, ne, dass wir das machen. Also es gibt nur diese Ehrenamtspauschale. Doch,
gut, ja, klar.
Ne? Aber das bringt ja den, wenn du 16 bist, hast du nichts von der Ehrenamtspauschale, oder rede ich jetzt Quatsch? Das ist ja eher so ein Steuernachlass, den du dann bekommst, ne? Über diese Pauschale.
Also kriegt ihr gar kein Geld überwiesen?
Nee.
Okay. Ja, also bei Kinderhaus kriegt man schon.
Ja. Ja, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich fände es halt immer cool, wenn die sich halt entscheiden müssen, bei Edeka Regale einräumen oder, ne,
naja,
Jugendcoach, dass es ungefähr auf einem Level ist, dass man einfach mehr Leute generiert. Ich weiß jetzt hier nebenan in Billerbeck haben die das vor ein paar Jahren umgestellt. Gibt natürlich auch immer einen großen Aufschrei der Mitglieder, es wird teurer. Aber ne, ich finde, es muss auch teurer werden, weil man einfach keine Leute bekommt. Und wenn das Angebot dann besser wird und ne, man bessere Trainer bekommt, finde ich, kann man da auch mal, ne, ein bisschen höhere Beiträge bezahlen. Also ich bin da immer für. Wir wollten das jetzt mal ein bisschen ausloten, was wir da machen können. Aber ansonsten kriegt man hier auf jeden Fall bis auf diese Ehrenamtspauschale nichts.
Also kriegt ihr an sich, kann man, glaube ich, im Jahr 70 Euro pro Monat kriegen, was man halt dann steuerfrei im Rahmen dieses Ehrenamts ist, halt sozusagen.
Das wurde jetzt auch angehoben ein bisschen, ne?
Ja.
Aber gut.
Das ist nicht viel, aber das ist natürlich trotzdem, wenn man jetzt sagt, okay, ich trainiere einfach ein Team zur Not auch nur einmal die Woche oder so und mache das einfach und bin dann dran und im nächsten Jahr mache ich dann vielleicht zweimal die Woche, weil es mir Spaß macht oder so oder weil ich sowieso Training habe und ich kann das Team dann davor übernehmen oder so, was ja oft dann auch ganz gut passt. Ne? Das haben wir oft dann bei den Seniorenspielern, die sagen dann, ja gut, ich könnte ein Team übernehmen, aber das muss dann an mein Training gekoppelt sein, was ich auch total verstehe.
Mhm.
Aber das ist natürlich schwierig. Und wie gesagt, so, ja, ein bisschen Geld muss schon da sein. Und gerade die, die ihre Kinder quasi hinschicken und dann selber nichts machen, können dann einfach 5 Euro mehr zahlen. Ja. Und dann hat man aber, hat man halt jemanden, der das macht, immer noch für quasi ein Apfel und ein Ei. Und, aber man kann den zumindest bezahlen und kommt dann zumindest vernünftig raus und kann dann sagen, hier ist ein kleiner Gegenwert neben allem anderen sozusagen. Und wie gesagt, gerade so bei Jugendlichen, das ist dann ja, wenn man jetzt, sag ich mal, 50 Euro im Monat damit verdienen könnte, ist das ja schon nicht so schlecht. Ja,
finde ich auch. Das hat jetzt auch nichts mit Basketball zu tun. Das ist ja so eine generelle Sache irgendwie. Ne? Das wird einfach viel zu wenig gewertschätzt, so von der Gesellschaft an sich. Ne? Die ganzen Leute, die irgendwas mit Jugendlichen machen, ne? Dass man das so nur als Hobby macht, so, ne? Okay, aber ja, gerade wenn man so, wie gesagt, Jugendliche gewinnen möchte, die das machen und sich da vielleicht auch so ein bisschen weiterbilden und so, dann wäre das schon cool, wenn die was, ein bisschen was dafür bekommen würden.
Ja, und das, ich meine, das hat natürlich auch einen Nebenwert, wenn man sowas macht. Also bei uns im Verein zumindest, dann kannst du noch einen Trainerschein machen oder ähnliche Dinge halt sozusagen, dich weiterbilden. Ja, genau. Das dann ja auch ernsthaft fürs Berufsleben und für die Qualifikation total gut ist. Und was im Lebenslauf sieht auch wahrscheinlich nichts besser aus, als ich habe 5 Jahre lang Jugendteams trainiert. Und als ich noch jung war und das gemacht, das sagt ja auch total viel aus über dein Sozialverhalten und alles, was du so kannst. Also das finde ich ist schon irgendwie ein wichtiger Punkt halt. Aber das ist auch schwierig halt, klar. Ne? Und wenn das so ein Verein normalerweise nicht macht, ich weiß nicht, was bei den anderen Abteilungen ist, aber
ich glaube, das ist überall so.
Ne? Wenn sie das nicht machen, wie ist es denn mit dem gesamten Equipment? Übernimmt das bei euch der Verein? Also auch Trikots, Bälle, alles oder wie läuft das?
Das Equipment übernimmt schon der Verein, aber ja, wir haben jetzt auch das meiste halt über Spenden oder Sponsoren oder so reinbekommen. Oder ja, nächste Woche plane ich ja gerade unser Basketballcamp, ne?
Ja.
Da kommt natürlich auch mal was rein, was auch total essentiell wichtig ist für die Ausstattung und so weiter. Und ja, die Trikots kommen dann von Sponsoren. Wir hatten jetzt länger Westenergie, die auch echt viel gemacht haben, aber die ziehen sich jetzt so langsam zurück. Und ja, da müssen wir jetzt andere Sponsoren finden für die Trikots, ne?
Genau, die nächste Frage sozusagen. Ihr habt ungefähr 15 bis 20 Coaches. Die trainieren Teams. Wer plant alles? Du sagst, du planst gerade das Camp. Wer plant alles drumherum? Wie viele Leute machen halt quasi die administrative Arbeit, beziehungsweise ja, wie gesagt, alles planen. Irgendjemand muss die Spieltage organisieren. Irgendjemand muss sich darum kümmern, dass sich Eltern Catering stellen oder solche Sachen. Irgendjemand muss überhaupt den Teams ja die Trainingszeiten zuweisen. Wer macht das alles? Oder wie viele Leute machen das?
Also es hat sich jetzt in den letzten Jahren zum Glück ein bisschen gewandelt. Am Anfang, ich habe ja eben schon erzählt, ne, wir haben ganz klein angefangen. Marion war eigentlich von Anfang an auch dabei. Und am Anfang haben ja Marion und ich eigentlich alles gemacht. Dann hat uns Dietmar unterstützt, ja, also der Abteilungsleiter. Der hat aufgehört, das macht jetzt Simon. Und ja, wir treffen uns da regelmäßig, planen das so durch. Ja, ich würde sagen, so 5, 6 Leute, die das so planen. Ne? Ich probiere jetzt auch immer mehr Sachen abzugeben. Ist ja auch immer gefährlich, wenn alles an mir hängt. Ich weiß ja auch nicht, wie lange ich das noch mache. Dass man halt das gut organisiert ist, dass jeder so ein kleinen Job macht und das ist natürlich viel einfacher und besser für den Verein, wenn nicht so viele Sachen an einer Person hängen, ne?
Ja, total, auf jeden Fall.
Also wir haben jetzt zum Beispiel Silvia gewonnen, die macht jetzt so die Hallenbuchungen und Planung. Die saß auch gestern mit Marion zusammen und hat dann geschaut, ja, ne, wir buchen jetzt hier für die Spieltage die Hallen bei der Gemeinde. Ich mache zum Beispiel auch Team SL, da die Teams anlegen und da die ganzen Sachen eingeben, die Spiele verlegen und so weiter. Ja.
Okay. Das ist ja schon mal gut, wenn man dafür ein paar Leute mehr hat, im Endeffekt.
Auf jeden Fall.
Ne? Habt ihr dann so eine Stelle für wie den Jugendwart vergeben?
Also haben wir jetzt nicht viele Positionen. Also ich bin jetzt sportlicher Leiter für den Jugendbasketball. Haben wir bei so einer Sitzung habe ich gefragt, ob ich das machen soll, ne, mit dem Spielkonzept, dass es irgendwie alles so ein bisschen so eine Richtung hat. Und ja, ich gucke mir dann auch oft mal die anderen Teams an, was da so was da so los ist, wer könnte vielleicht von der, ne, U14 in der U16 mal mithelfen. Und ja, diese Fortbildungsplanung und so, dass man einen hat, der so ein bisschen so drauf schaut, ne? Mhm. Aber ansonsten, ja, haben wir das eigentlich nicht so groß aufgeteilt. Da treffen wir uns immer und dann gucken wir ja, wer kann jetzt gerade was machen, ne? Ich habe jetzt auch beim Camp, habe ich mir jetzt auch noch zwei Leute reingeholt, die im Vorfeld die ganze Anmeldung und so machen, dass man einfach schaut, dass man jetzt alles so ein bisschen weiter verteilt. Das ist echt wesentlich, wesentlich entspannter. Das war echt schon ganz schön viel teilweise. Und ja, es ist echt, ja, kann ich nur empfehlen, dass man schaut, dass man Leute hat und dann jeder so einen kleinen Bereich dann auch übernimmt, ne?
Ihr macht einmal im Jahr ein Camp wahrscheinlich, ne? Also ihr macht im Sommerferien immer in den ersten Tagen, also ich glaube nicht das erste Wochenende, sondern jetzt dieses Jahr macht ihr, glaube ich, Montag und Dienstag,
ja,
ne?
Ja, richtig.
Und wie viele Kinder können dann zum Camp kommen? Also wie habt ihr da, sagt ihr dann 60 Kinder und mehr nicht, oder ist das einfach, wer kommt, der kommt und ihr habt eh die ganze
Zeit? Wir haben 50 Kinder gehabt, aber jetzt haben wir auch noch so ein paar jetzt nachrücken lassen, jetzt damit das mit den Jahrgängen so einigermaßen passt, ne? Wir bilden dann immer so Jahrgangsgruppen, also so zwischen 50 und 55. Und dann, ja, bilden wir da Gruppen.
Und die sind jetzt auch voll, die Plätze sozusagen?
Ja, genau. Okay. Also 2019 geht noch, aber wenn du den Podcast fertig hast, ist eh schon alles gelaufen.
Nee. Der ist morgen fertig. Ne? Also, wenn ihr noch 2019er Kinder habt, übermorgen könnt ihr noch nach Nottuln kommen.
Ja.
Zwei Tage macht ihr das? Also bewusst so kurz, weil...
Ja, es ist auch echt schwierig, so viele Trainer zu finden. Und zwei Tage, das hat bislang immer gut geklappt. Wir haben auch diesmal echt viele Jugendspieler und Spielerinnen, die uns da unterstützen. Letztes Jahr waren es auch deutlich mehr Erwachsene noch. Das sind dieses Jahr nicht so viele. Und ich will dieses Jahr mal probieren, dass ich keine Station habe, sondern eher so aufs große Ganze gucke, den Zeitablauf mehr im Blick haben kann. Das war sonst immer etwas stressig, so eine Doppelrolle da irgendwie. Ja, mal gucken. Ich hoffe, es fällt keiner aus, dass es auch funktioniert.
Habt ihr denn, was kostet dann zwei Tage?
Für Leute, die bei uns im Verein sind, 50 Euro und für Externe 60 Euro.
Okay.
Aber wir haben es diesmal gemacht so, ne? Jeder kann auch gerne mehr bezahlen, haben auch dankenswerterweise einige Eltern gemacht.
Und ist das einfach ein Spaßding? Man macht spielt zwei Tage Basketball, oder ist es schon so ein bisschen so mit einem Ziel gesehen? Also wollt ihr dann schon mehr eure eigenen Jungs da haben und Mädels, die halt quasi in Nottuln spielen, oder ist das so, also ich sag jetzt mal, im Kinderhaus sind die Camps natürlich, also man will natürlich Basketball ein bisschen beibringen, aber im weitesten Sinne will man einfach auch, dass die Kinder eine geile Zeit da haben und Spaß haben und natürlich ein bisschen was lernen, mitnehmen, aber so in dem Rahmen, dass man halt immer irgendwie Fun dabei ist.
Ja, bei uns auch. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass die Kids Spaß haben. Ist ja auch, richtet sich ja auch an Anfänger, ne, natürlich auch an Fortgeschrittene. Da probieren wir dann immer die Gruppen einigermaßen so zu bilden, dass es auch passt und dass dann die Kids auch ja so ein bisschen andere Sachen machen dann, wenn die an die Station kommen.
Ja.
Nicht alle das Gleiche machen, dass sich die Coaches dann haben wir verschiedene Sachen uns überlegt. Das was für alle so ein bisschen anpassen. Aber auf jeden Fall steht der Spaß im Vordergrund. Ich finde das auch immer total cool bei den Camps, jetzt, ob das jetzt in Münster ist oder im Kinderhaus oder Hiltrup oder so, dass sich die Kids auch einfach so kennenlernen. Ich finde das immer super cool zu sehen, einfach auch jetzt in der Liga, wie die sich alle so kennen. Das finde ich super. Jetzt auch mein Sohn oder so, der kennt dann einfach schon die Leute.
Ja.
Und auch bei uns, die aus der Mannschaft, das ist einfach, finde ich, cool dann. Dann connecten die einfach schon, so ist so eine Basketballkultur irgendwie, die dann auch so aufgebaut wird.
Und das ist dann halt quasi so ein Finanzierungsweg, das heißt mit dem Camp finanziert ihr dann wieder alle anderen Sachen so weiter halt.
Wir haben halt ein Riesenproblem mit Schiedsrichtern, also wenn jemand zuhört, der Schiedsrichter ist, kann er gerne bei uns anheuern. Es gibt natürlich zu wenig Schiedsrichter, Basketball wächst, aber die Schiedsrichter wachsen nicht im gleichen Maße.
Ja.
Dann wurden jetzt letztes Jahr auch die Gebühren nochmal erhöht. Deswegen, die Schiris bekommen auch was mehr. Finde ich auch total super. Aber gerade beim neuen Verein ist es halt, wir sind kein neuer Verein, aber wir hatten auch mal einen Schiri, aber der pfeift leider nicht mehr hier in Nottuln. Und wenn man jetzt wieder die Jugend wieder von vorne anfängt, klar, wo sollen die Schiris herkommen, ne?
Ja.
Und das ist dann echt ein riesiger Batzen Geld, jetzt gerade auch mit 8 Teams im Betrieb, und da ist das dann unerlässlich, dass wir irgendwie diese Aktionen machen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, die Beiträge zu erhöhen, aber ja.
Ich weiß es gar nicht, was zahlt man denn für jeden? Also ich glaube, dass man doch irgendwie, also bei den Senioren muss man doch, glaube ich, fast pro Team einen Schiedsrichter stellen oder sowas. Oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich weiß nicht, was man bei Jugendteams stellen muss, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass wir auch immer das gleiche Problem haben.
Ja, also dann immer diese Strafgebühren, natürlich auch generell die laufenden Schiri-Kosten dann, die man nach jedem Spiel bezahlt. Das ist ja teilweise auch recht viel, wenn die dann aus dem Ruhrgebiet hier hinfahren, da ist man dann manchmal über 100 Euro für so ein U10-Spiel oder das ist dann, ne?
Ja.
Schon wild manchmal.
Ja, und das ist halt, also das, da frage ich mich dann manchmal auch, warum das passiert halt sozusagen, ja, ne? Also ich würde ja irgendwie, also das hat hin und wieder auch, dass man dann plötzlich irgendwie 90 Euro oder so und ja, ich komme hier irgendwie aus Lüdinghausen oder ich komme hier aus Dortmund. Warum?
Ja.
Gibt's denn da keine Basketballspiele? Aber das ist schon krass, aber ich finde es gut, dass es zumindest dass sie ein bisschen mehr Geld kriegen, weil das natürlich auch ein undankbarer Job ist am Ende des Tages, ne?
Ja, ist auch verschieden organisiert, je nach Basketballkreis, ne? Ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, da war das so, dass auch einfach Leute aus dem Heimverein oder Schiris halt auch die Heimspiele pfeifen dürfen, ne?
Okay.
Also bei den kleineren.
Mhm.
Und dann hast du einfach diese Anreisekosten gar nicht. Ne? Für mich wäre das vollkommen fein, wenn bei der U10 irgendjemand pfeift. Ne? Das muss jetzt kein Top-Schiri aus Dortmund sein, der das dann pfeift. Ja. Ne? Das kann auch jemand dann aus Mecklenburg sein, der so eine, keine Ahnung, von mir aus kann man auch für so eine kurze Schiri-Ausbildung für U10 machen. Dann hätte man vielleicht dann bei den Älteren auch nicht mehr so die Engpässe, weil die dann mehr U14, U16 pfeifen können, dass da nichts mehr ausfallen muss, ne?
Das glaube ich auch. Also damals, das beim Fußball, weiß ich noch, dass manchmal an manchen Spieltagen, dann ist man, da gab es dann ja auch noch keine Handysachen, ist man dann nach Ochtrup gefahren und dann war kein Schiedsrichter da.
Ja.
Und dann hat dann irgendein Trainer gesagt, ja gut, dann pfeife ich halt.
Ja.
Ne? Und dann hat man sich halt die Hand gegeben und gut ist. Und am Ende hat es gezählt. Und ich meine, das ist jetzt nicht die Idealvorstellung, aber wenn man da einfach hingeht und sagt, ja gut, wir haben jemanden, der hat Ahnung, lass uns darauf einigen, dass wir es so machen und dann halt quasi das ein bisschen gemeinsam begleiten. Man kann ja auch dann quasi miteinander reden halt so. Ich finde, dass oft Schiedsrichter, die das gut machen, reden dann ja auch und sagen, hast du ihn berührt? Hast du nicht den Ball berührt? Und dann Kinder antworten dann zu 99% ehrlich und sagen, nee, habe ich nicht. Und dann klärt sich sowas sozusagen. Ne? Das ist ja, sag ich mal, auch ein guter Fall, aber das darf man nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil sonst, es fallen halt einfach doch immer wieder Spiele aus. Und klar, ich meine natürlich, für viele Schiedsrichter ist das auch deutlich entspannter, ein U10 oder U12-Spiel zu pfeifen, als ein U18 oder U16-Spiel, wo halt einfach eine ganz andere Stimmung drin ist oder so.
Ja, das stimmt.
Also der zweite Aufruf neben den Kindern, die jetzt Montag zum Camp ist, ist halt sozusagen für Schiedsrichter.
Genau.
Ja, ich meine, das ist ja eigentlich, kann ja für manche Münsteraner Schiedsrichter, könnte ich mir gut vorstellen, dass das total interessant ist, zu sagen, ich schließe mich jetzt Notteln an, weil dann kann ich zum Beispiel Kinderhaus und den UBC in Münster, wenn man in Münster wohnt, muss man nicht mehr weit fahren halt so, ne?
Ja, ich habe jetzt erfahren, man lernt ja echt immer noch viel dazu, so, dass es auch so einen Schiedsrichterpool gibt, wo halt vereinslose Schiris sind, die man quasi so anheuern kann.
Okay, das wusste ich auch nicht.
Ja, und dann, ne, und dann können die, dann pfeifen die quasi für uns und dann bekommen die was. Ich hoffe, das ist jetzt nicht illegal, was ich hier erzähle, ne? Aber
also im Darknet gibt's
ja genau so ungefähr. aber ne, dann schließen die sich quasi unserem Verein an und dann bekommen die auch was dafür. Aber dann ist halt die Endgebühr für uns ein bisschen geringer. Sowas soll's, habe ich gehört, soll's auch geben.
Schiri-Tindern.
Ja, sowas Ähnliches, ne?
Das hab ich.
Ist auch
eine. Musst du mal zeigen. Auf jeden Fall eine super Sache, klar. Aber an sich muss man, glaube ich, wirklich.
Du kannst ja auch Schiri sein und keinen Verein haben, ne? Und dann kannst du dich so jemand anschließen im Verein.
Das ist gar nicht so dumm. Oder man muss halt einfach irgendwie sagen, generell kriegen bei uns Schiedsrichter von Grund auf schon irgendwas halt sozusagen, ne?
Ja.
Ich finde ja auch, dass wenn du so einem Jugend- oder so einem Studenten, der irgendwo spielt, wenn du sagst, ey, wenn du Jugendcoach wirst, dann erlassen wir dir direkt mal die Beiträge.
Ja.
Das ist dann ja auch schon immer eine Sache. Ne?
Ja.
Also das ist ja auch schon wichtig, wenn man so sofort warnt, wenn jemand ein Ehrenamt übernimmt, komm, wir erlassen dir dafür was. Zeigt ja auch eine gewisse Dankbarkeit.
Ja, das ist das Einzige, was wir quasi mit den Coaches machen, mit den Jugendcoaches machen können. die bei uns auch spielen, ne? Dass sie dann halt diese, das quasi wiederbekommen.
Ja. Aber ja. Gut, das ist halt, das ist, glaube ich, generell das Problem, dass natürlich dann so, ich sag mal, im Fußball, da wird noch ein bisschen mehr Geld hier und da sein bei Vereinen halt sozusagen. Da ist es auch einfacher, weil auf so einem Fußballfeld kann einfach auch 4, 5 Teams quasi gleichzeitig trainieren.
Ja, genau.
Da muss man sich nicht so viel Gedanken machen. Da sind viel mehr Kinder drin, da wird natürlich auch mehr Geld einfach über sein für solche Sachen, ne? Im Basketball muss man ja auch so sehen, da passiert nicht viel. Also, ne, ich meine, ich weiß nicht, wie eure Zuschauerzahlen durchschnittlich im Jugendbereich sind, aber die sind natürlich sehr überschaubar. Wir versuchen das halt gerade so ein bisschen dadurch umzusetzen, dass wir halt versuchen, die Jugendteams untereinander einzuladen. Also immer so, hey, wenn ihr um 12 Uhr spielt, dann kommt doch um 10.30 Uhr oder kommt um 10 und guckt euch schon mal das Spiel des Teams vorher an, damit ein bisschen was los ist, damit es ein bisschen voller ist. Weil je voller die Halle ist, desto eher kann man dann auch mal mit so einem bildenden Sponsor überzeugen. Ja. Hey, guck mal, hier ist, da kommen auch Leute.
Ja, wir haben es jetzt oft so gemacht, dass wir in der Dreifachhalle immer 2 Spiele parallel laufen lassen, die sich nicht komplett überlappen, ne? Da ist immer schon viel los, so dort in der Halle, ne? Und ich sag mal, umso jünger die Kinder, umso mehr Zuschauer sind natürlich auch da, weil das Interesse der Eltern und der Familie lässt ja mit zunehmendem Alter leider immer mehr nach, ne? Also
ab der U16 Kreisliga ist dann halt auch manchmal auch okay, wenn Eltern dann nicht mehr, für beide Seiten, glaube ich, okay, wenn sie dann nicht mehr kommen.
Ja. Ja, das war natürlich ein bisschen traurige Kulisse dann, ne, wenn dann kaum noch jemand da ist.
Total. Also das oft, wenn dann so die U14 aufhört und dann kommt die U16 in die Halle und dann wird die Halle sofort quasi leer, bis auf 2, 3 Eltern, die halt durchhalten. Das ist auch immer ein bisschen traurig. Und bei der U18 ist dann keiner mehr da. Vielleicht kommt dann mal ein Kumpel vorbei oder so, aber auch das ist sehr selten. Ja, das ist schon schade irgendwie. Aber das kann man auch nicht ändern, glaube ich.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und vielleicht manchmal ist es auch okay.
Das ist ja überall.
Wenn man dann so ein Spiel hoch verliert, ist auch okay, wenn keiner zugeguckt hat.
Ja.
Wie ist denn, also ihr habt ein Team in der Landesliga jetzt und der Rest spielt sozusagen Kreisliga. Was ist denn der, also wenn man jetzt ein Ziel formulieren wollen würde, ne, sag mal so, du sagst jetzt in 2, 3 Jahren möchte ich gerne das und das erreichen sozusagen, ne? Fangen wir mal im Schritt 1 an. Wie viele Teams wären denn ideal, wenn man jetzt die Hallenzeiten hätte sozusagen? Was wäre der Wunschgedanke? Einfach erstmal alle Altersklassen zu besetzen oder alle Altersklassen doppelt besetzen oder?
Also erstmal, dass wir komplett durchgängig sind, ne? Von der U6 bis zur U20 Herren dann, ne? Und als zweiten Schritt auf jeden Fall so eine Zweigleisigkeit oder Zwei- oder Dreigleisigkeit. Bei den Kleinen, finde ich, kann man echt super mixed spielen. Ab U14, ne, wird es dann schwierig, finde ich. Aber dass man immer 2 Teams hat und dann ein Kreisliga-, ein Landesliga-Team, wenn es geht halt, ne? Und ja, ich glaube, danach wird es dann schwierig, was Oberliga angeht. Wir hätten es ja jetzt probieren können, aber dann gehen wieder, ne, die Hälfte der Mannschaft geht in die U14. Andere spielen dann schon in Münster in der Oberliga mit. Deswegen finde ich Landesliga eigentlich schon ganz gut jetzt für die Jugend bei uns so, ne? Also eine zweigleisig finde ich top.
Ja.
Auf jeden Fall so bis zur U14. Und ja, leider ist ja das altbekannte Phänomen, dass so ab der U16 wird es schwierig. Da hören ja viele so mit dem Vereinssport dann auf. Und wenn man dann schon in die U16 mit einer zweigleisigen U14 reingehen würde, dass man da auf jeden Fall dann immer genug Jungs, irgendwie 15 Leute für eine U16 hat, das finde ich schon super, dass die immer top durchläuft. Ne? Das wäre cool. Und dann ja ab der U14 dann optimalerweise, wenn wir die Kapazitäten hätten, eine reine Mädchenmannschaft, das wäre schon klasse, ne?
Und ist das so, wie ist so die Position der Basketballabteilung im Verein generell?
Ja, schwierig. Das ist schon, wir sind immer noch mit Trainingszeiten am Samstag jetzt im vierten Jahr, also da ist alles ziemlich betoniert.
Das ist auch schwierig,
schwer,
generell.
Schwer was zu ändern, so. Und klar, kann ich auch verstehen, keiner will irgendwie was abgeben. Es gibt jetzt auch, ja, niemanden so wirklich, der da seine Hand drüber hat beim Verein, der guckt, dass es so überall, ne, mal neu sortiert und so. Das ist, glaube ich, so das, was man halt oft so im Verein hat, dass wenn einmal irgendwie Hallenzeiten vergeben sind, dann ist es schwierig, das wieder irgendwie neu zu verteilen. Ja, und so ist es hier halt auch. Es gibt so ein Gremium, die probieren da jetzt so transparentere Kriterien zu entwickeln. Es gibt auch von Nottuln aus gibt es eigentlich gute Kriterien, wie ich finde, von der Gemeinde. Ja, und sowas wäre halt dann auch super für den Verein, dass man halt einfach schaut, wie sind jetzt die Mitgliederzahlen, wie ist der Bedarf und dass man dann da so ein bisschen besser die Hallenzeiten verteilt, auch so nach Alter her. Ne? Es müssen jetzt keine U50-Gruppe eine 17-Uhr-Zeit bekommen, finde ich. Ne? Dass man da einfach der Jugend dann, egal welche Sportart, so den Vorrang lässt. Ne? Und da einfach nochmal ein bisschen mehr die Potenziale, die wir hier haben, ja, so ein bisschen besser ausnutzt. Wir haben 2 Dreifachhallen, ne?
Mhm.
Und noch 2 kleinere Hallen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Nee, das finde ich ziemlich gut, ja.
Ja. Und dann jetzt in den Außen Vororten gibt es ja auch noch mehr Sporthallen. Also eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Es müsste halt nur besser bedient werden, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich aber auch total schwierig. Ja, man, ja, wie gesagt, man hat dann auch Handball, ist natürlich in Deutschland auch nochmal eine Nummer größer als Basketball. Und Handballabteilung gibt es einfach schon, also gibt es einfach schon relativ lange. Da ist es dann total schwierig, da auch noch zwischenzukommen halt so. Und das verstehe ich halt. Ne? Das ist echt ein Problem, den man auch nie, also den auch als Verein, ne, und auch außerhalb der Basketballabteilung, dem man, glaube ich, nicht so leicht gerecht werden kann.
Halt. Ja, das ist einfach so ein Dauernervthema, aber das ist wahrscheinlich in jedem Verein ein Dauernervthema.
Es sei denn, man ist ein reiner Basketballer.
Ja, genau. Ja.
Aber den kannst du auch nicht gründen in Nottuln wahrscheinlich, weil das ist ja auch alles sehr teuer, dann wirst du wahrscheinlich.
Ja.
Ne?
Schwierig.
Nee, deswegen. Aber das ist ja irgendwie ein Thema, dass man das jeder kennt halt sozusagen. Ja, ne?
Genau.
Du hast gesagt, dass ihr Fortbildung macht quasi. Wie ist das mit Trainerschein? Du bist jetzt Sportlehrer, da ist irgendwie ein Trainerschein so ein bisschen obsolet vielleicht auch so. Für die anderen, ist dir das wichtig? Also wie nimmst du so die, sag ich mal, das Nutzen eines Trainerscheins wahr?
Ja, ich finde so die, ja, dass es halt schon wichtig ist, wenn man so die Basics kennt. Ne? Also ich finde es immer so grauenvoll, wenn dann so ein Training ist und die machen, keine Ahnung, Korbleger und 15 Kinder stehen in einer Reihe, dass man halt so auch lernt, wie man die Bewegung so maximiert, dass wirklich jeder immer irgendwie in Bewegung ist.
Mhm.
Das lernt man da ja, ich habe ja keinen Trainerschein, das lernt man da ja, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich auch. Also mich würde auch mal das interessieren, einen Trainerschein zu machen, aber habe ich gerade echt irgendwie keine Kapazitäten für. Wir haben mit ein paar Leuten so eine Mini-Fortbildung auch mal mitgemacht vom DBB. Das fand ich auch schon total gut. Ist ja immer so für den Input, ne?
Ja, klar.
Dann sieht man da Spiele und so weiter. Also ich finde es schon super, wenn das die Leute machen, weil es einfach die Qualität dann so ein Stück weit dann wieder erhöht. Aber ich denke auch, dass man mit so internen Sachen jetzt auf dem Niveau, wo wir jetzt hier spielen, das schon gut lösen kann. Ne? Da, ich glaube, wenn du jetzt in U10 in der Kreisliga trainierst, da brauchst du jetzt wirklich keinen Trainerschein für. Da ist dann so eine Mini-Fortbildung wahrscheinlich ausreichend.
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist schon ganz gut. Aber an sich würde mich das auf jeden Fall interessieren, sowas mal zu machen.
Würde das vom Verein übernommen werden bei euch dann auch?
Oder? Ja.
Nee, und wenn man sich jetzt, wenn du jetzt was wünschen könntest, generell für Nottuln Basketball sozusagen, was jetzt in Erfüllung gehen würde sofort. Was ist am nötigsten da sozusagen? Egal, du hast einen Wunsch.
Auf jeden Fall eine Halle.
Ja.
Das wäre echt das, ne, dann wird das, der wird der Rest komplett kommen, ne?
Wahrscheinlich wirklich, ne?
Ja, ist so. Wir haben auch einen, wo auch die Kinder im Verein sind, der ja probiert gerade sich da zu engagieren mit Stiftungen, dass hier Nordhorn Richtung Münster was passiert mit einer reinen Basketballhalle, aber das ist natürlich alles komplett in den Kinderschuhen.
Mhm.
Wir haben ja auch noch unseren Verein gegründet, ne? Die Basketball Supporters mit ein paar engagierten Eltern.
Und ist das eine Art Förderverein auch sozusagen? Also ist das ein e.V. sozusagen, mit
dem
man auch dann eine Spendenquittung rausgeben kann und so?
Genau.
Genau, und damit habt ihr, und da kommen wir jetzt ja zu dem nächsten Schritt neben der Halle, habt ihr euch ja einen kleinen Traum auch direkt neben der Halle erfüllt sozusagen.
Genau, wir haben neben der Halle, also mit den Basketball-Supporters, ist noch nicht ganz fertig, sollte eigentlich diese Woche fertig geworden sein, aber leider hatte die Firma, die diesen Gummiboden, Tatanboden macht, die verspäten sich ein bisschen. Und da haben wir jetzt ja einen 3x3-Court errichtet und daneben noch eine Calisthenics-Anlage. Und da freuen wir uns schon total drauf, wenn das fertig ist. Das wird, glaube ich, auch nochmal so ein Game Changer, weil dann einfach alle immer spielen können, wenn sie wollen. Und hier bei uns ist eh diese, jetzt, ne, sogar beim Fußball ist es schwierig irgendwie. Es gibt jetzt keine tollen Bolzplätze und so, wirklich.
Mhm.
Da muss man schon irgendwie auf den Kunstrasen klettern oder wenn er mal offen ist. Und viele Kids haben ja irgendwie, ne, so einen Korb in der Einfahrt, was ja auch schon cool ist, aber dann werfen die da immer so ein bisschen rum und bei uns hier ist auch schon gemeingefährlich, wenn man da mal an einem vorbei gehen will.
Ja.
Und wenn die echt dann einfach da treffen können und da zocken können, ist ja auch total super, ne? Ist auch eine, wird auch ein 3x3 Court, den man Hullen verstellbar machen kann. Also wir können dann auch U12 Turniere und so da anbieten. Ja, das war jetzt echt ein Mammutprojekt. Seit 2024 sind wir da dran.
Mhm.
Auch gemeinsam mit der Gemeinde das auf die Beine zu stellen. Und es ist dann hoffentlich bald fertig.
Genau, zwei Jahre war die Arbeit dafür sozusagen. Wie lange war die Arbeit, also bis wann gab es das Jahr sozusagen, nach einem Jahr? Oder wie lange hat das gedauert, bis dann klar war, okay, das können wir wirklich machen? Und wie ist das passiert sozusagen? Was waren die ausschlaggebenden Faktoren dafür?
Ja, also ich habe erstmal so eine Anregung, so eine Bürgeranregung, kann ja jeder machen, ne? Geschrieben. An die Gemeinde und ja, dann fanden die das auch gut. Dann konnten wir das quasi mal so vorstellen. Dann sind wir an die Parteien, die im Rat vertreten sind, herangetreten, wurden dann zuerst von den Grünen eingeladen und haben auch noch mit der CDU und anderen Parteien gesprochen. Dann durften wir im Rat unser Projekt vorstellen. Das wurde dann auch einstimmig angenommen von allen Parteien, was wir total cool fanden. Also alle fanden das echt gut.
Mhm.
Ja, und dann kam die größte Hürde, der Haushalt, der natürlich wie überall jetzt auch nicht super riesig ist. Ne? Mhm. Und da musste es dann durch. Die Gemeinde hatte, glaube ich, 100.000 Euro so geschätzt vom Volumen her. Wir haben dann 35.000 Euro Zuschuss bekommen von der Gemeinde. Und den Rest mussten wir dann, oder ja, müssen wir immer noch durch Spenden sammeln. Ne, Better Place, gerne auch mal gucken, läuft noch.
Ja, teilen wir auf jeden Fall mal.
Ja. Ja. Und ja, konnten wir dann aber so realisieren. Also,
aber waren es dann auch insgesamt 100.000 oder ist es?
Ja, ist schon knapp, bisschen weniger.
Ja.
Ist ja noch nicht alles fertig, ne?
Ja.
Kann man noch gar nicht so, ganz so genau sagen. War jetzt ja auch dann durch den, durch die Kriege und so weiter, gab es ja noch große Schwankungen, gerade bei den ganzen Materialpreisen und so weiter. Und so ein Bindemittel ist wohl ganz teuer geworden für diesen Gummiboden und so weiter.
Ja.
Was dann auch alles noch, ne,
mhm,
in die Höhe gegangen ist im Laufe der Zeit. Ja, war schon, oder was heißt war, ist ja immer noch, ne, relativ,
ja,
zeitfressend, anstrengend. Oh. Aber ja.
Und Eröffnung ist dann im September spätestens.
Ja, genau. Also ist auch noch, es gibt noch kein Datum.
Ja.
Erstmal gucken, dass jetzt alles fertig wird. Und dann in den Sommerferien ist wahrscheinlich schwierig, weil dann viele nicht da sind. Auch von den Spendern. Ja, ich schätze auch dann so, ne, irgendwie nach den Sommerferien.
Und dann gibt's noch ein 3x3-Turnier, bevor die Saison sozusagen losgeht.
Auf jeden Fall machen wir das noch. Vielleicht gibt's auch noch ein Soft-Opening vorher. Mal schauen.
Soft-Opening, sehr gut, auf jeden Fall.
Erstmal muss jetzt der Beton aushärten, wo die Kalisthenics-Anlage drin steckt und der Korb. Also, selbst wenn jetzt der Boden schon drüber wäre, ne, können es eh noch nicht direkt losgehen. Ja.
Und gibt es noch ein weiteres Projekt?
Ja, wir wollen in Coesfeld auch noch was machen. Wir heißen ja Basketball Supporters 48, ne, von der Postleitzahl
her. Ja.
Wir wollen auch gerne anderen Leuten helfen, die bei sich was verändern wollen, ob es jetzt irgendwie nur eine Renovierung ist für einen Platz oder ob jemand selber was bauen möchte. Da sind wir jetzt ja wirklich durch alle Instanzen durch. Da helfen wir wirklich sehr gerne. Also, falls ihr jemanden Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Was natürlich cool ist, wenn es mehrere solche Courts gibt, ne? Jetzt sollen im Umland, weiß es gar nicht genau, im Coesfeld und noch zwei anderen Städten sollen auch 3x3-Felder entstehen. Und da ist wohl auch so eine Liga irgendwie angedacht. Da wollen wir dann auch uns da noch einzecken, dass es hier noch so eine, ne, coole 3x3 Liga gibt. Das wächst ja auch immer weiter, ne?
Im Seniorenbereich dann aber oder Jugendbereich?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich denke mal, erstmal im Seniorenbereich ist da die Liga angedacht. Aber so eine kleine Mini-NRW-Tour finde ich auch cool, wenn es die dann gibt, ne? Also auch für die Kids.
Total, das ist ja relativ simpel zu organisieren. Genau. Ehrlich gesagt, ich finde immer, wenn ich das sehe, denke ich mir, naja, also diese, was ist ja, 12 Körbe, mit denen die da unterwegs sind, ehrlich gesagt, ne, da, wenn du zwei Turnhallen in der Nähe hast, kannst du so ein Ding auch selber auf die Beine stellen, ohne Probleme halt, ne?
Ja, wir haben ja dann auch da direkt die Halle daneben, da könnte man die bei der Gemeinde buchen. Dann würde das auch irgendwie gehen. Ja, so weit sind wir noch nicht, ne? Aber das ist auch, ja, genau, eine richtige Herzensangelegenheit so von mir, weil ich auch immer sehr viel so, ne, früher hab ja noch Streetball gesagt.
Ja, genau, ja.
Streetball gespielt habe bei uns zu Hause. Also ich komme aus Wiel. Keine Ahnung, ob das jemand kennt, ist bei Gummersbach, ist ja eher durch Handball bekannt, ne, so Richtung Köln. Und wir hatten da immer so einen richtig tollen Platz im Wielpark. Wielpark kann ich auch sehr empfehlen, wird jetzt alles komplett neu gemacht. Riesentag, sehr gut.
Okay.
Genau, und ja, da ging es immer heiß her früher. Also da haben echt ein paar gute Leute gezockt früher.
Der letzte Satz gehört dir. Was immer du sagen möchtest, kannst du jetzt sagen. Ist mir egal, was du sagst.
Ja, also ich würde sagen, Leute, ne, spielt Basketball, vor allen Dingen auch 3x3, Speedball. Da kommt man, finde ich, am besten so in die Basketballkultur rein. Lernt tolle Leute kennen aus allen Schichten. Ich habe da letztens auch noch so ein tolles Zitat hier in diesem Got Next Magazine gelesen von dem Regisseur von White Man Can't Jump, der auch Streetballer wohl war, ne, dass er auch da vom Obdachlosen bis zum Millionär getroffen hat. Alle waren irgendwie dadurch durch den Streetball vereint und so ähnlich war es, ne, bei mir auch damals. Und das fand ich eigentlich so neben meiner ja nicht so berauschenden Vereinskarriere, eigentlich so war das so meine prägendste Zeit. Also wirklich nach der Schule direkt da auf dem Freiplatz und dann da mit den Leuten spielen. Und dann, wenn man einmal auf dem Feld war, das Feld verteidigen, also nicht mehr verlieren. Mhm. Das fand ich echt toll. Also, ne, geht raus, spielt einfach draußen Basketball, wenn ihr es cool findet, tut euch einen Verein. Aber so gerade diese Basketballkultur, die liegt mir eigentlich ja noch mehr am Herzen als dieses ganze Vereinsding. Da bin ich jetzt so ein bisschen reingerutscht. Aber das ist eigentlich so, was mir so ganz, ganz nahe geht, so.